Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, es ist schön, bei euch zu sein. Meine Frau und ich waren ja als Gäste schon ein paar Mal im Gottesdienst bei euch, haben das sehr genossen, haben das richtig gut gefunden und jetzt heute mal in einer anderen Rolle. Gleich zum Start des neuen Themas oder der neuen Themenreihe so ein paar Gedanken, die ich euch heute weitergeben möchte. Wir haben von unserem Bruder in dem Zeugnis vorhin in der Lobpreiszeit gehört, was die Grundlage der ganzen Geschichte ist. Wir sind Gotteskinder. Wenn wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen und Jesus als Herrn in unserem Leben aufzunehmen. Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, wir sind Geliebte von diesem allmächtigen Gott. Und diese Liebe Gottes zu uns ist nicht davon abhängig, was wir tun oder was wir nicht tun, was wir treiben oder was wir nicht treiben, sondern er liebt uns einfach so, wie wir sind. Und das ist eigentlich eine hervorragende Botschaft. Es ist nicht irgendjemand, der uns hier seine Liebe ausdrückt, sondern er liebt uns und ist der, wie gesagt, der allmächtige Gott, der uns nahe bringt und sagt, mit meiner ganzen Allmacht, mit allem, was mich ausmacht, habe ich dich lieb. Und dazu gehört, dass er uns deutlich macht, durch die ganze Bibel hindurch immer wieder deutlich macht, dass er unser Wohl im Blick hat. Dass es ihm darum geht, dass aus uns das wird, was er sich von Ewigkeit her vorgenommen hat. Wir beginnen an irgendeiner Stelle unser Leben als Gotteskind, eben wenn wir diese Entscheidung für ihn getroffen haben. Und spätestens dann, vielleicht schon viel früher, aber spätestens dann beginnt so ein Prozess, den er mit uns geht. Und wo er uns vorbereiten will, zubereiten will, ausrüsten will, wo er uns formen möchte, wo er uns ja gestalten möchte, unser Leben gestalten möchte. Und das ist ein Ausdruck, es ist immer ein Ausdruck seiner Liebe, das ist so der Ansatz von der ganzen Geschichte. Und dieser Gott lädt uns jetzt ein und sagt, believe me, glaube mir. Oder der biblische Begriff von Glaube und Vertrauen ist der eigentlich, oder ist der gleiche Begriff, vertraue mir. Und da gehen wir so ein bisschen entlang. Dieser allmächtige Gott, der seine Liebe zu uns an vielen Stellen bewiesen hat, lädt uns ein und sagt, vertraue mir. Und dieser Ausdruck, vertraue mir, ist natürlich ein Ausdruck der Beziehung zu ihm. Vertrauen ist ja zuerst und vor allem anderen eine Beziehungsgeschichte. Und dort, wo Vertrauen in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft verloren geht oder zerbricht, wird die Partnerschaft früher oder später, ja, nicht verloren gehen, aber zerbrechen. Das Vertrauen ist die Grundlage für jedes menschliche Miteinander, für jedes Miteinander, das in irgendeiner Weise gut funktionieren soll. Und so auch in unserer Beziehung zu Gott. Das Vertrauen von ihm zu uns, das ist gegeben. Das ist gar keine Frage. Und jetzt lädt er uns ein und sagt, vertraue mir. Sag mir und drück mir immer wieder neu dieses Vertrauen zu mir aus. Damit definiert er und legt auch eigentlich auch fest, wie die Beziehung zu ihm geadert sein soll. Eine Liebesbeziehung auf der Grundlage, auf der Basis des Vertrauens. Das ist die Einladung, die in uns ergeht. Eigentlich könnten wir an diesem Thema jetzt weitermachen, aber ich habe so die Vorgabe von eurem Pastor, dass ich das ein bisschen anders, von der anderen Seite her anschauen soll. Und zwar von der Seite her oder von der Fragestellung her, ist es wichtig, wie du dich fühlst? Dem wollen wir heute Nachmittag ein bisschen entlang gehen. Ist es wichtig, wie ich mich fühle? Nehmen wir noch mal diesen Vertrauensgedanken. Wenn wir einfach darin leben könnten und unser Vertrauen zu diesem Herrn ausdrücken könnten. Und wenn keiner da wäre, der dieses Vertrauen stören möchte, dann wäre es relativ einfach, da unterwegs zu sein. Und vielleicht war es ganz am Anfang im Garten Eden eigentlich auch so gedacht und geplant, dass das problemlos funktioniert. Aber da kam dieser Gegner, dieser Feind, dieser Teufel dazwischen rein und hat an dieser Stelle ja etwas zerstört, etwas durcheinander gebracht. Und die Art und Weise, wie er Dinge durcheinander bringt, ist immer die gleiche. Er ist ja nicht kreativ und allmächtig schon gar nicht. Und die Ansatzpunkte sind immer die gleichen von Anfang an. Und zwar mittels von Lügen oder von Vermittlung von Halbwahrheiten versucht er, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Gott und uns zu stören. Und wir wissen ja alle, dort wo Lügen irgendwo in einer Beziehung eine Rolle spielen, dort wo Lügen, Unwahrheiten, Halbwahrheiten eine Rolle spielen, ist das Vertrauen höchst gefährdet. So auch in der Beziehung zwischen uns und Gott. Und nur an dieser Stelle oder vor allem an dieser Stelle kann es dem Feind gelingen, unsere Beziehung zu Gott nachhaltig zu zerstören. Und das versucht er natürlich mit diesem Mittel, mit Lügen, mit der Vermittlung von Unwahrheiten, Halbwahrheiten, oft nicht leicht erkennbaren Halbwahrheiten. Und eine dieser Lügen, eine dieser Halbwahrheiten, die er uns sozusagen an vielen Stellen mit auf den Weg gibt, ist die Aussage, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann muss es dir gut gehen. Dann müssen deine Gefühle in Ordnung sein. Dann musst du dich wohlfühlen. Nun ist ja so, dieses Wohlfühlen, dieses, dass es mir gut geht, ist ja an sich keine schlechte Geschichte. Und das ist gar nicht ist durchaus auch im Sinn Gottes, dass es uns gut geht, gar keine Frage. Und ich denke, es ist auch im Sinn Gottes, dass wir uns wohlfühlen. Nur, wenn wir dieses Wohlfühlen als Maßstab nehmen, dann wird es eher schwierig. Das ist so der Punkt, an dem wir ein bisschen miteinander nachdenken wollen heute Nachmittag. Der Feind versucht uns deutlich zu machen, es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Auf der einen Seite, wie gesagt, ist es ja richtig, denn dieses Wohlfühlen, das bestimmt ja ganz viele Teile unseres Lebens. Das ist gar keine Frage, wenn wir uns morgens aufwachen und aufstehen und uns wohlfühlen, dann ist der halbe Tag schon gerettet, mindestens der halbe Tag. Das ist doch eine gute Geschichte. Gut geschlafen, schöne Sonne, ordentliche Tasse Kaffee am Morgen und dann ist alles in bester Ordnung, der halbe Tag ist gerettet. Bloß wenn dieser Wohlfühlaspekt am Morgen anders aussieht, schlechtes Wetter und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge, die so verquer laufen, so ganz früh am Morgen, bis der immer richtig wach ist, dann fühlt man sich nicht so sehr wohl. Und damit ist der ganze halbe Tag auch wieder im Eimer, so kann man es vielleicht schon mal sagen. Wir merken also, dieses Wohlfühlen, das beeinflusst uns sehr wohl, das beeinflusst unser Denken an vielen Stellen. Es beeinflusst unsere Entscheidungen in vielen Stellen. Es beeinflusst unser, ob wir gut drauf sind oder weniger gut drauf sind. Es beeinflusst uns richtig nachhaltig. Also vielleicht doch wichtig. Die Frage ist doch hier an dieser Stelle wohl erlaubt und schon wichtig. Das geht noch ein bisschen weiter. Wenn wir freudig sind, uns wohlfühlen und freudig sind, dann sind wir motiviert. Dagegen, wenn wir uns ärgern, über irgendjemanden geärgert haben, dann ist mit der Motivation meistens nicht mehr ganz so weit her. Vorfreude schafft Hoffnung, das ist ein positives Wohlfühlen und bringt uns auch ein Stückchen weiter. Wenn wir dagegen frustriert sind, dann sind wir eher blockiert. Wir merken also, dieses Wohlfühlen hat sehr wohl etwas mit unserem Leben zu tun. Nicht nur einfach eine gute Stimmung, nicht nur einfach eine gute Atmosphäre, sondern beeinflusst unseren Alltag doch richtig nachhaltig. Ist also doch wichtig. So wäre die Frage. Wir müssen das Ganze aber auch nur von der anderen Seite ansehen. Wir reden ja hier nicht einfach nur von unserem Alltag, sondern wir reden vor allem anderen von unserem geistlichen Leben. Und da ist jetzt die Frage, das ist ja der Punkt, um den es da geht, geht es in unserem geistlichen Leben eigentlich auch darum, ob wir uns wohlfühlen oder nicht wohlfühlen? Und da habe ich ja vorhin gesagt, es ist eine Lüge. Halbwahrheit deshalb, weil es auf der einen Seite richtig ist, aber auf der anderen Seite in unserem geistlichen Leben, da müssen wir sehen, da hat dieses Wohlfühlen eigentlich überhaupt keine Bedeutung. Nachfolge, Jesus nachfolgen, hat mit Wohlfühlen eigentlich gar nichts zu tun. Das findet auf einer ganz, ganz anderen Ebene statt. Aber oft übertragen wir unser seelisches Befinden, unser Wohlfühlen oder eben Nichtwohlfühlen auch auf die geistliche Ebene. Wenn wir uns wohlfühlen und Lust dazu haben, dann lesen wir die Bibel. Und wenn wir keine Lust dazu haben, dann lassen wir es bleiben. Wenn wir Spaß haben am Gebet oder Freude haben am Gebet, dann gehen wir beten. Und wenn wir keine Lust dazu haben, dann tun wir es nicht. Also auch hier dieses Wohlfühlen schwappt offensichtlich auch in unser geistliches Leben hinein. Dabei lehrt uns die Bibel sehr deutlich und sehr klar, dass gerade an dieser Stelle eigentlich das Wohlfühlen unserer Befindlichkeit überhaupt kein tauglicher Maßstab ist und schon gar kein tauglicher Motor für unser geistliches Leben. Wie gesagt, es findet eben auf einer ganz, ganz anderen Ebene statt oder muss eigentlich auf einer ganz, ganz Ebene, ganz anderen Ebene stattfinden. Und es ist eigentlich auch klar, wisst ihr, wenn wir so in die Gemeinde hineingehen, sonntags in den Gottesdienst kommen, dann fühlen wir uns wohl, wenn die Leute um uns herum sitzen und mit uns im Gespräch sind, die, wo die Chemie stimmt. Aber es gibt natürlich auch ein paar, da stimmt die Chemie nicht so ganz. Da ist eher schwierig. Und wenn der dann gerade neben einem sitzt, dann ist mit dem Wohlfühlen gleich oder ganz schnell wieder vorbei. Dann ist nicht mehr viel los mit dem Wohlfühlen. Also da merken wir, irgendwo passt es nicht so richtig, sondern gerade in diesem geistlichen, auf dieser geistlichen Ebene, da ist es offensichtlich ganz anders geartet. Und tatsächlich, wenn wir das Miteinander von Jesus und seinen Jüngern anschauen, dann sehen wir, dass es um diese Ebene eigentlich gar nicht geht. Es geht gar nicht um dieses Wohlfühlen. Das sind andere Dinge, die viel mehr im Vordergrund sind, viel wichtiger und viel bedeutender sind. Und eigentlich war uns ja von Anfang an klar, wenn man es genau nimmt, dass Wohlfühlen nicht das Thema unseres geistlichen Lebens ist. Das kann eine Folge sein. Aber das kann nicht der Qualitätsmaßstab sein und kann schon gar nicht das Ziel unseres geistlichen Lebens sein, sondern an dieser Stelle lehrt uns die Bibel eben nun mal eine ganz andere Richtung. Über die wollen wir ein bisschen nachdenken. Gottes Ziel mit uns, Gottes Absicht mit uns ist nicht, dass wir uns wohlfühlen. Nochmal, es ist keine Sünde, wenn wir uns wohlfühlen. Und wir brauchen auch eine Buße tun, wenn wir uns irgendwo wohlfühlen. Das wäre fatal, das zu denken. Aber umgekehrt dürfen wir auch nicht die Perspektive haben, dass unser geistliches Leben direkt oder auch nur indirekt ausartet in einem Wohlfühlen. Das kann sein, aber das muss nicht sein. Gottes Ziel mit uns ist nicht, dass wir uns wohlfühlen, sondern Gottes Ziel mit uns ist, dass wir ein siegreiches Leben haben und dass wir zu geistlichen Persönlichkeiten heranwachsen. Das ist Gottes Absicht. Da hat er jeden Einzelnen von uns ganz genau im Blick und schaut uns ganz genau an und sagt, ich möchte, dass du in die Berufung hineinkommst, die ich von Ewigkeit her für dich vorgesehen habe. Ich möchte, dass aus dir eine geistliche Persönlichkeit wird, die einen Unterschied macht in ihrer Zeit, in ihrer Umgebung, in ihrem Leben, in ihrem Dasein. Ich möchte, dass aus dir eine Persönlichkeit wird, die im Himmel, in der Ewigkeit, vor der unsichtbaren Welt eine leuchtende Figur ist. Nicht unbedingt in dieser sichtbaren Welt auf dieser Erde. Das ist Gottes Absicht, das ist Gottes Perspektive. Und jetzt setzt er alle Möglichkeiten ein, die ihm zur Verfügung stehen. Und das sind gewiss nicht wenige. Jetzt setzt er alle Möglichkeiten ein, uns zu dieser Persönlichkeit, die er sich vorgenommen hat, zu machen. Und dieser Prozess, dieser Weg, dieses Dahinkommen, das ist alles andere, zumindest an manchen Stellen alles andere, als ein Wohlbefinden. Denn da geht es von Anfang an darum, dass wir Veränderung erleben und erfahren, dass wir Erneuerung erleben und erfahren. Und das ist nicht immer angenehm, das ist so lange angenehm, wie es uns entspricht. Aber diese Veränderungsprozesse, die beinhalten nun mal leider, kann man sagen, dass eine Auseinandersetzung zwischen dem natürlichen alten Menschen und dem neuen Menschen, der wiedergeboren ist, der von Jesus geboren ist, dass eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Teilen unseres Daseins stattfinden. Und diese Auseinandersetzung ist nicht von schlechten Eltern. Die ist manchmal richtig kräftig. Und da setzt Gott eben seine Betonungen und sagt, ich will, dass du verändert wirst. Ich will, dass aus dir so eine Persönlichkeit wird. Und wenn du dich dabei in diesem Prozess nicht wohlfühlst, dann nehmen wir das gerne in Kauf. Ich möchte, das ist Gottes Absicht, dass aus dir so eine richtig geistliche Persönlichkeit wird. Im Prinzip bejahen wir das ja. Keiner von uns wird sagen, das will ich nicht, sondern jeder von uns möchte das. Nur möchten wir das gerne auf einer Ebene, wo wir, ja, wo es uns gut geht, wo wir uns wohlfühlen, eben mal dabei. Das ist so der Begriff an dieser Stelle. Und Gott sagt auch an dieser Stelle, vertraue mir, glaube mir, vertraue mir, dass ich mit dir zu dem Ziel komme, das ich mir vorgenommen habe. Auch wenn es durch Situationen geht, durch Prozesse geht, die dir nicht wohlgefallen, sondern die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind für dich. Ich möchte an dieser Stelle ein bisschen stehen bleiben, heute Nachmittag eher als heute Vormittag, warum auch immer, keine Ahnung. Eine Erfahrung aus meinem früheren Pastorendasein. Ich war während unserer Zeit in Altensteig, wir waren ja 20 Jahre in Altensteig im JMS tätig, während dieser Zeit verantwortlich unter anderem für den Aufbau von Kleingruppen. Und damals, immer heute ist das ganz anders, aber damals war das nun mal so, dass Kleingruppen halt ein Bestandteil des geistlichen Lebens waren und viele andere Bestandteile gab es halt auch. Und manch einer war da unterwegs, der halt, wenn er nichts anderes zu tun hatte, eben in diese Kleingruppe gegangen ist und wenn er irgendein anderes Programm hatte, dann hat er halt was anderes gemacht. Und als Verantwortlichen ärgert einen das natürlich, das ist ja klar. Das hat sich wohl nicht grundlegend verändert bis zum heutigen Tag. Und jetzt ist immer mal wieder passiert, wir hatten die Kleingruppen waren nicht alle so direkt im Umfeld von der Gemeinde, sondern zum Teil recht weit weg, zum Teil auch eine halbe Stunde Fahrzeit, eine Stunde Fahrzeit. Und jetzt passiert es hin und wieder mal, da bereitet man sich vor auf diese Kleingruppe, so eine Stunde, zwei Stunden, wie auch immer. Und dann fährt man dahin, eine Stunde oder eine halbe Stunde, egal. Dann trifft man dort ein und dann kommen die Entschuldigungen. Ich habe keine Zeit, weil. Ich habe keine Zeit, weil. Ich habe keine Lust, ich habe das, ich habe. Wie gesagt, das hat sich in der Zwischenzeit verändert, ist heute nicht mehr so. Aber damals war es halt so. Und der Leiter der Kleingruppe, der ich in dem Fall war, der hat sich natürlich geärgert, ist ja klar. So, und jetzt kommt dieser Prozess, von dem hier die Rede ist, diese Absicht Gottes. Jetzt gar nicht mit der Kleingruppe, sondern mit mir. Und an dieser Stelle habe ich gelesen von Wilhelm Busch, im Buch von Wilhelm Busch, also nicht der Max und Moritz Busch, sondern der Wilhelm Busch, der in Essen so eine große Jugendarbeit geleitet hat. Und ganz viel mit Jungschälern, also mit, ja, sagen wir mal, unter Zehnjährigen zu tun hatte. Und dieser Wilhelm Busch erzählt in seiner Lebensgeschichte, in seiner Biografie, er war verantwortlich für diese Jungschargruppen. Und an einem Tag, da ist eine Jungschargruppe ausgefallen. Und er hat auf der anderen Seite der Stadt gewohnt und war alles okay, die Jungschargruppe fällt aus. Aber dann kurz vor die Stadt gefunden hat, so eine Stunde vorher, kam ihm der Gedanke, der Herr hat zu ihm gesprochen offensichtlich, kam ihm der Gedanke, was, wenn einer der Jugendlichen das nicht mitgekriegt hat, was machen wir dann? Wilhelm Busch, und das ist jetzt das Reden Gottes, war jetzt das Reden Gottes zu mir. Wilhelm Busch hat sich in seine Straßenbahn oder was auch immer gesetzt, ist da hingefahren und tatsächlich, zwei haben es nicht mitgekriegt, die waren da. Und wären zutiefst enttäuscht gewesen, wenn nichts gewesen wäre. Wilhelm Busch hat den beiden eine Jungschaustunde gehalten. Beide haben ihr Leben Jesus übergeben, haben die Liebe erlebt, haben die Liebe erfahren. Durch diese Begebenheit, die ich da gelesen habe, kam jetzt ein Reden Gottes zu mir, zu dieser Situation in den Kleingruppen. Was ärgerst du dich eigentlich? Wenn da zwei oder drei sind, dann investier dich einfach für die zwei oder drei. Da hat es einen inneren Prozess gegeben, einen Innenveränderungsprozess. Es kommt nicht darauf an, wie viele Leute da sind, sondern es kommt darauf an, dass du das, was du zu investieren hast, in die Leute investierst, die da sind. Ich habe das dann ein bisschen salopp zusammengefasst, die Richtigen sind immer da. Das war so meine Devise an der Stelle. Da ist was mit mir passiert, zuerst und vor allem anderen mit mir passiert. Das war nicht nur locker und leicht, sondern das hat auch einen schmerzhaften Aspekt in der ganzen Geschichte, weil davon ein Veränderungsprozess erforderlich ist an dieser Stelle. So handelt der Herr, so wirkt der Herr. Nichts mit Wohlfühlen, sondern etwas ganz anderes so an dieser Stelle. Und ich empfand so in der Vorbereitung auf diesen Nachmittag, dass da der ein oder andere da ist, der sich so ein bisschen mit dem Herrn, mit seinem Herrn, mit Gott auseinandersetzt. Und zwar deshalb, weil manche Dinge aus dem Ruder gelaufen sind in deinem Leben. Manche Dinge trotz viel Gebet, trotz Investition, trotz Engagement und Einsatz nicht so gelaufen sind, wie du dir das vorgestellt hast, wie du das gewünscht hast oder vielleicht wie du es erträumt hast. Ist anders gelaufen, läuft immer noch anders. Und du betest noch immer dafür, dass der Herr das verändert. Und der Herr sagt, er wird was verändern, aber nicht die Situation, sondern dein Herz. Das wird schmerzhaft sein, das wird mühsam sein, da wird es kein Wohlfühlen geben an der Stelle, aber es wird eine innere Entwicklung geben. Und das ist das, was Gott beabsichtigt mit dir. Eine innere Entwicklung, einen Schritt nach vorne, eine neue Dimension, eine neue Ebene des Glaubens. Und was Gott sagen möchte ist, vertrau mir. Believe me. Das ist das Thema, das so über der ganzen Serie steht. Vertrau mir, ich werde mit dir da hinkommen, wo du hinkommen sollst. Und glaub daran, es ist ein guter Weg, den Gott mit dir vorhat. Es ist nicht ein schmerzhafter Weg schon, aber das Ziel ist ein gutes Ziel, ein herausragendes Ziel, das Gott mit dir vorhat. Und dieser Gedanke, dieses Bild, das begegnet uns eigentlich, wenn wir die Bibel anschauen, durch die ganze Bibel hindurch, an vielen, vielen Stellen. Der Prototyp an der Stelle ist natürlich der Hiob, den werde ich aber heute Nachmittag nicht bemühen. Den könnt ihr selber mal nachlesen, das ist ja der extreme Prototyp, den wollen wir uns dann vor Augen halten heute Nachmittag. Mit dem Hiob wollen wir uns ja nicht gerade unbedingt identifizieren. Aber da gibt's noch ganz andere, die ähnlich unterwegs sind. Beispielsweise hat Paulus jetzt ganz viel Zeit und Kraft und Investition mit dem Timotheus zugebracht. Timotheus, ein junger Mann, der eine herausragende Berufung von Gott hatte, der in dessen Leben Gott hineingesprochen hat, der über zwei Generationen, er war schon die dritte Generation hinweg, so eine Glaubensgrundlage erlebt und erfahren hat. Der wusste auch nicht so genau, wann er sich bekehrt hat, nehme ich mal an, sondern er ist da auch hineingewachsen in dieses Dasein als Nachfolger, Jünger Jesu, schon etwas Herausragendes, was in seinem Leben war. Aber Timotheus war ja nicht so sehr stabil in seiner Persönlichkeit. Da musste noch manches wachsen, da musste noch manches reifen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Timotheus auch jemand war, dem es wichtig war, dass er sich wohlfühlt. Wenn er sich nicht wohlgefühlt hat, hat es auf den Magen geschlagen. Deshalb hat Paulus ihm gesagt, er soll gelegentlich auch einen Schluck Wein trinken, einen Schluck, nicht eine Karaffe. Das war so der Gedanke, den Paulus ihm nahegebracht hat. Und dieser Timotheus jetzt, der war auch in dieser Auseinandersetzung. Wohlfühlen, ja. Nicht wohlfühlen, Herr, wo bist du? Und jetzt kommt Paulus und sagt, du lieber Timotheus, ich habe dir zu diesem Thema was zu sagen. Und er sagt ihm einfach, Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das Leben der Nachfolge ist ein Kampf. Du brauchst nicht glauben, dass das ein Honigschlecken ist. Du brauchst nicht glauben, dass man das am Feierabend macht. Du brauchst nicht glauben, dass das nebenbei einfach auch noch so mitläuft und zu allem Guten, das du ohnehin erlebst, das auch noch dazukommt. Nee, Timotheus, das Leben als Nachfolger Jesu Christi ist ein Kampf, eine Auseinandersetzung. Manches Mal richtig hart, manches Mal richtig herausfordernd, aber schlussendlich eine Herausforderung, die sich lohnt anzunehmen, weil eben diese Veränderungsprozesse an dieser Stelle stattfinden. Und eben im gleichen Timotheus schreibt Paulus dann am Ende seines Lebens oder gegen Ende seines Lebens, ich, Paulus, habe diesen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten, in vorderst mir beigelegte Krone der Gerechtigkeit. Also auch er selber hat sein Leben durchaus als einen Kampf gesehen, nicht als ein Wohlbefinden von Gipfel zu Gipfel, sondern als einen Kampf. Und im zweiten Korintherbrief zählt er ja mal auf, was dieser Kampf alles beinhaltet. Den müssen wir uns jetzt auch nicht als Beispiel vor Augen halten, aber diesen Grundgedanken, dass uns dieser Apostel Paulus nahe bringt, dein Leben als Nachfolger Jesu Christi ist nichts anderes als ein Kampf. Und zwar nicht deshalb, weil du eine böse Welt dir gegenüber hast, obwohl das natürlich auch stimmt. Unser Kampf findet ja nicht im Paradies statt, sondern außerhalb des Paradieses. Sondern deshalb, weil dieser allmächtige Gott, der dich liebt, das hervorbringen möchte, was er von Ewigkeit her für dich vorgesehen hat. eine geistlich reife, starke Persönlichkeit, die in ihrer Berufung lebt, die geprägt ist von diesem Bild Jesu Christi und die letztendlich dieses Bild Jesu Christi in sich trägt. Das möchte Gott hervorbringen. Und das geht nicht einfach nur nebenbei, sondern das geht in Form eines Kampfes. Wenn wir an dieser Stelle jetzt Schluss machen würden, dann würden wir sagen, müssen wir uns nochmal gut überlegen. Wenn wir, so haben eigentlich nicht gewettet, als wir Gottes Kind geworden sind, als wir Nachfolger Jesu geworden sind, da haben wir eigentlich gedacht, jetzt läuft alles wie von selber, oder? Vielleicht nicht ganz, aber so ungefähr. Und wenn es nicht mehr weiterläuft, dann können wir ja beten, dann geht es wieder weiter. Dieser allmächtige Gott ist auf unserer Seite, was natürlich auch stimmt. Aber dass das auch ein Kampf ist, eine herausfordernde Geschichte ist, dass mich das manches Mal Schweiß und Tränen kostet, vielleicht auch hin und wieder mal eine schlaflose Nacht kostet. Und so habe ich eigentlich nicht geplant, das hatte ich eigentlich nicht gedacht. Aber glücklicherweise ist das Thema hier an dieser Stelle ja nicht zu Ende. Wir dürfen schon auch sagen, da die Grundatmosphäre, die Grundstimmung eines Jüngers Jesu, eines Nachfolgers Jesu, ist trotz diesem Kampf, trotz diesen Herausforderungen nicht Trauer oder Enttäuschung, sondern die Grundstimmung ist Freude. Freude deshalb, weil uns Gott nahe bringt, dieser allmächtige Gott nahe bringt. Hör mal, ich habe eine Grundlage für diese Freude. Nicht, dass dir es gut geht, dass du dich wohlfühlst. Das ist ja häufig unsere Grundlage für Freude. Aber Gottes Grundlage für Freude ist eine ganz andere. Jesus bringt es seinen Jüngern an einer Stelle nahe. Dort geht es um die Frage des Erfolgs. Er hat sie ausgesendet, hat ihnen einen Auftrag mitgegeben, dann kommen sie zurück und haben gesagt, Herr, es klappt. Hervorragend, es ist super, die Dämonen sind uns untertan, das ist doch auch mal was. Wenn man so zurückkommt, Jesus hat gesagt, geh hin und treib die Dämonen aus, dann kommen wir zurück und sagen, Herr, das klappt. Wenn Jesus uns sagt, geh hin und weck die Toten auf, wir kommen zurück und sagen, Herr, das klappt, das wäre doch was, oder? Wäre mal was ganz anderes. Und bei den Jüngern war es so, also nicht die Toten auferwecken, aber die Dämonen austreiben, das hat funktioniert. Da waren sie begeistert, sie waren erfolgreich und deshalb begeistert. Und jetzt kommt Jesus und sagt ihnen, hört mal, ist ja recht, ist ja gut. Ich freue mich ja für euch, dass es gelingt, dass die Dämonen ausfahren durch euren Dienst. Ich habe euch ja bevollmächtigt und beauftragt, das zu tun. Aber die Grundlage eurer Freude soll eine ganz andere sein. Die Grundlage eurer Freude soll nicht sein, dass ihr erfolgreich seid. Sonst ist nämlich die Freude vorbei, wenn der Erfolg vorbei ist. Und der Erfolg wird nicht immer da sein. Manches Mal wird der Erfolg auch vorbei sein. Die Grundlage der Freude muss sein, eine ewige, eine unveränderliche, eine stabile, eine tragende Grundlage. Und da sagt er, freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen, dass ihr bei dem allmächtigen Gott persönlich bekannt seid, dass er eure Namen kennt. Das ist euch wichtig. Und diese Zusage, sagt er seinen Jüngern schlussendlich unter der Hand sozusagen, diese Zusage gilt nicht nur jetzt, wenn ihr gerade erfolgreich seid, sondern diese Zusage gilt auch, wenn ihr nicht erfolgreich seid, wenn es nicht gelingt, wenn ihr auf die Nase gefallen seid, wenn ihr in Sünde gefallen seid, wenn ihr frustriert seid und enttäuscht seid. Die gilt auch, wenn ihr Krankheit erlebt und die gilt auch, wenn ihr durch das Tal des Todes hindurchgeht. Diese Grundlage, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, das ist eine Grundlage, die unveränderlich ist, weil Gott dafür steht. Freude als Grundstimmung des Nachfolgers Jesu Christi. Und dann gibt er uns noch einen weiteren Aspekt mit auf den Weg. Da geht es um die Frage des inneren Friedens, nicht das Gefühl des Friedens, sondern die tiefe innere Gelassenheit, die in dem Bewusstsein ruht, ich bin in der Hand Gottes geborgen, ich bin in der Hand meines Vaters und aus dieser Hand meines Vaters kann mich nichts herausreißen. Dieser Friede Gottes, Shalom Gottes, das ist dieses heilmachende Element, das gibt Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg. Friede und Freude, diese Grundlage, diese Basis der Nachfolge Jesu. Und beide Elemente, sowohl Friede als auch Freude, sind Früchte des Heiligen Geistes, sind Früchte, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringt. Im Galaterbrief können wir das nachlesen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede und Freude oder Freude und Friede. An dieser Stelle dürfen wir uns einfach unserem Herrn gegenüber öffnen, dürfen sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich auch in Situationen, in Konfliktsituationen, durch die ich hindurchgeführt werden muss, dass du mich trägst und dass du mich hältst. Natürlich ist vielleicht die Frage, so, und was machen wir jetzt damit in der nächsten Woche? Was machen wir damit morgen früh zum Beispiel, wenn wir vielleicht eine schlechte Nacht hinter uns haben und wenn halt mit dem Wohlbefinden nicht so weit her ist? Ich würde sagen, so 2, 3 Schritte können wir an der Stelle gehen. Der erste Schritt, den wir da gehen, ist einfach mal ehrlich sein zu uns selber. Was ist jetzt, einfach mal definieren, warum bin ich jetzt schlecht drauf? Was ist die Grundlage, dass es mir jetzt gerade nicht so gut geht, dass ich schlecht gelaunt bin? Sind da irgendwelche Ängste im Hintergrund? Sind da irgendwelche Sorgen, die mich belasten und die mich beschweren? Sind da irgendwelche Dinge, die vor mir liegen, Entscheidungsprozesse, die vor mir liegen, von denen ich nicht genau weiß, wie ich sie bewältigen soll, wie ich sie packen soll? Einfach mal sehen und ehrlich sein an der Stelle, was ist der Grund meiner Befindlichkeit, sage ich mal. Dann kommt ein zweiter Schritt. Was sagt der Herr? Nicht in diesem ersten Stehenbleiben, bloß nicht da stehenbleiben. Was sagt der Herr zu diesem Grund meiner Befindlichkeit? Was sagt der Herr zu dem Thema, ich habe Sorgen? Was sagt der Herr zu mir zu dem Thema, ich habe Ängste? Was sagt der Herr zu mir, ich habe Sorgen vor der anstehenden Entscheidung oder Prüfung oder was auch immer? Und da hören wir dann, wenn wir das Wort Gottes betrachten, sehr konkrete Aussagen. Alle eure Sorgen werfet auf mich. Ihr braucht keine Angst zu haben in dieser Welt, habt ihr Furcht, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, auch Angst. Die Ängste haben keinen Platz. Wir sind nicht mehr, haben wir vorhin miteinander bekannt, wir sind nicht mehr Sklaven der Ängste, sondern befreit von dieser Sklaverei der Ängste. Und trotzdem macht es sich an manchen Stellen breit. Diese Zusage Gottes wahrnehmen, hören, was der Herr zu dir sagt in der Situation. Und jetzt kommt, damit sind wir wieder beim Anfang des Themas, und jetzt kommt dieser Glaubensschritt. Vertraue mir. Vertraue mir, dass letztendlich das durchbricht, was ich dir gesagt habe. Nicht deine Befindlichkeit, nicht deine Gefühle, nicht dein Wohlfühlen oder Nichtwohlfühlen und auch nicht die Situation, in der du bist, ist nicht das letzte Wort. Sondern das letzte Wort, das gesprochen wird in der Situation, ist das Wort, das der Herr dir gesagt hat. Und an dieser Stelle entsteht der tiefe innere Friede, das Bewusstsein, ich bin dann in der Hand meines Herrn. Und das Wohlbefinden, das lasse ich mal hinten dran stehen. Jetzt im Augenblick geht es darum, dass dieser Friede Gottes und damit auch die Freude Gottes mein Leben erfüllt, mich motiviert und begeistert, den nächsten Schritt zu tun. Und das ist ein Prozess, den man da gehen muss, das ist ein Lernprozess, den man da gehen muss. Aber wenn man diesen Prozess geht, wird man erleben, dass da Neues entsteht, eine neue Dimension, eine ganz andere Ebene der Nachfolge entsteht. Da geht es dann nicht mehr darum, dass man sich halt von den Umständen getragen weiß, gut getragen weiß und sich dabei wohlfühlt, sondern es geht darum, was hat der Herr in die Situation hineingesprochen? Wie kann ich ihm vertrauen, dass er mich da durchführt? Dann werden wir auch erleben, dass er uns durchführt. Vielleicht nicht immer nach unseren Vorstellungen, vielleicht nicht immer nach unseren Wünschen, aber wir werden erleben, dass der Herr das letzte Wort spricht. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.